Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Philipp.
Hallo Daniel.
Ich habe ja versprochen, heute gibt es Stahl.
Für Stahl bin ich immer zu haben.
Das ist gut. Es ist das Jahr 1951. Und du wirst geboren als ein Marvin. Und zwar...
Du sagst das, als wäre das eine Beleidigung.
Nö, das hast du jetzt gesagt.
So ein richtiger Marvin.
Nee, du bist einfach ein Marvin. Einer der vielen Marvins, die 1951 auf die Welt kommen.
Das ist okay. Aber dann nicht in Deutschland. Da war der Name, glaube ich, bei uns noch nicht so populär, oder?
Nee, du kommst in der Stadt Castlewood zur Welt.
Das ist doch ausgedacht.
In South Dakota. Das sind 2000 Seelen leben dort zu der Zeit.
Und wie viele Menschen?
Ein bisschen mehr.
Ah, okay.
Ein paar Untote dabei.
Also Seelenlose sind auch dabei.
Genau,
ein paar
Seelenlose. Jedenfalls ist es der 18. Oktober 1951. Du kommst auf die Welt als Marvin Hiemeyer.
Okay.
Und wie gesagt, das ist so ein Städtchen mit 2000 Einwohnern und da gibt es eigentlich gar nicht so viel. Es gibt aber eine Milchfarm und auf der arbeiten deine Eltern, also beziehungsweise die haben diese Farm und dort wirst du die ersten paar Jahre deines Lebens verbringen.
Also Milchfarm im Sinne von, da sind irgendwie Ziegen oder sowas und dann...
Ziegen, Kühe, Milch, bisschen Mistgabel und Fackeln halt, ne? Es gab natürlich dann auch wahrscheinlich viele verschiedene Maschinen. Also Traktoren, irgendwelche, heißen die Pflüge in der Mehrzahl?
Pflüge.
Pflüge.
Pflüge?
Ein Pflug mehr Pflug, wolle. Ein Pflug mehr Pflüge.
Pflückinger.
Pflückinger.
Ein Pflug, mehrere Pflückinger.
Mehrere Pflückinger. Jedenfalls Maschine und Tier waren dir nicht fremd.
Okay.
Und dann hört man erstmal von dir gar nichts, weil es ist einfach völlig irrelevant, was du die nächsten Jahre gemacht hast. Denn das nächste Mal, als du quasi auf unserem Radar auftauchst, ja, ist in einer US Air Force Base.
Oh, okay. Also ich bin offenbar zum Militär gegangen.
Du bist zum Militär gegangen. Du bist 23 Jahre alt. Und das ist quasi an der Grenze zwischen zwei Städten. Es ist Aurora und Denver in Colorado.
Mhm.
Nur damit du ungefähr, falls du weißt, wo wir sind, weißt, wo wir sind.
Ich weiß, wo wir sind ungefähr, ja.
Wie gesagt, du bist 23. Du machst deinen Militärdienst. Und dann weiß man wieder nichts von dir. Oder zumindest ist es nicht überliefert. Denn... 1989 tauchst du dann wieder auf mit bist du ungefähr 38 und du ziehst nach Grand Lake. Das ist circa 50 Kilometer, ich meine nordwestlich von dieser Air Force Basis entfernt.
Mhm.
Und du hast dich in der Zeit ziemlich gut gemacht. Du hast da scheinbar also ein bisschen als Schweißer gearbeitet, generell viel mit Maschinen und viel mit Metall gearbeitet. Und jedenfalls hast du gut Kohle verdient. Und du kannst dir ein kleines, schönes, abgelegenes Haus kaufen. So ein bisschen in der Natur. Du hast da so ein bisschen, du hast Wälder, du hast alles, was das Herz begehrt. Für so einen knapp, ja, fast 40-jährigen Amerikaner.
Ja, ist doch fantastisch. Ich sehe mich mit einem karierten Hemd, so, aber so große Karos, so rot-schwarz kariertes, großes Karohemd, sehe ich mich Holz schlagen auf so einem Baumstamm. Und dann den Kindern sagen, Kinder, geht nicht zu weit raus, die Kojoten.
Die Kojoten. Die Kojoten sind aber kein Problem. Also vielleicht eher Marder.
Oh, das kenne ich aber auch aus Deutschland, das Problem mit dem Marder.
Aber tatsächlich, ich kann sagen, du hast in vielen verschiedenen Werkstätten gearbeitet und hast viele Autos repariert. Und vielleicht waren Marder auch Teile des Problems.
Das kann gut sein. Oder Waschbären.
Oder Waschbären, genau. Man sagt dir nach... Du bist ein guter Schweißer. Du schweißt gut. Jedenfalls, du arbeitest, nachdem du das Haus gekauft hast, hast festgestellt, ja, du hast genug Kohle, aber du arbeitest gerne. Und du gehst dann halt von Werkstatt zu Werkstatt, arbeitest hier ein bisschen, da ein bisschen und du reparierst viele Autos und sonstige Fahrzeuge.
Hovercrafts auch?
Möglicherweise auch Hovercrafts.
Schön, da bin ich interessant.
Also ich würde sagen, du reparierst einfach alles. Und gut. Du denkst dir... Boah, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Kohle angesammelt. Es ist 1992, du bist 41 und du sagst so, boah, da gibt es so eine Auktion und da wird ein Grundstück in Granby verkauft. Das ist 10 Kilometer südlich von deinem Wohnort. Und du denkst dir so, vielleicht kann ich es ja kaufen. Und du bist nicht doof. du würdest es nicht nur kaufen, sondern du würdest es auch direkt vermieten, damit jemand anderes, oder heißt es pachten? Verpachten?
Verpachten eher, ja.
Jedenfalls, du würdest es einem Bekannten von dir übergeben, damit er dort eine Autowerkstatt hinstellt. Da gibt es halt ein paar Gebäude, so verlassene, alte, so eine Hütte wahrscheinlich. Er soll da eine Autowerkstatt hinbauen und er betreibt sie auch und bezahlt dich halt dementsprechend für die Mietgebühren von dem Grundstück.
Aber der Kollege, also der will auch eine Autowerkstatt aufmachen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, du, ich habe dir ein Grundstück gekauft, da kannst du eine Autowerkstatt draufbauen und der ist aber irgendwie Buchhalter.
Wo Geld, wo Ahnung? Nein, das ist schon abgesprochen. Also du hast mit ihm gesprochen und ihr seid da übereinander
gekommen. Wir sind handelseinig.
Ihr seid handelseinig. Das klingt eigentlich ziemlich gut und ziemlich sinnvoll. Es gibt nur eine kleine Problematik. Also wie gesagt, da gibt es ein kleines Gebäude oder mehrere Gebäude auf diesem Grundstück. Aber ihr braucht für eine Autowerkstatt, braucht ihr eine Halle. Also generell was Größeres.
Das ist richtig.
Und du darfst dort nicht bauen. Denn du hast keine Baugenehmigung auf diesem Grundstück. Du hättest keine, wenn du es gekauft hättest. So. Und keine Baugenehmigung, warum? Weil es kein Abwassersystem auf diesem Grundstück gibt. Mhm. Jedes Gebäude in Granby braucht einen Anschluss an das Abwassersystem, damit es halt nicht alles voller Scheiße läuft.
Logisch. Das ist ja in Deutschland auch so. Da gibt's ja auch diese Pflicht. Oder Kleinkläranlage.
Dazu kommen wir noch. Du guckst dieses Grundstück aber vorher an und sagst so, boah, da ist so ein alter Zementmixer vergraben. Der reicht.
Da ist ein alter Zementmixer vergraben, der reicht.
Ja.
Als Kläranlage oder was?
Nein, als so ein klassischer Tank. Ein Scheißtank.
Ach so. Einfach Gülle.
Einfach Gülle.
Ich kenne mich damit ja aus, ich komme ja vom Bauernhof.
Dann kannst du ja genau, also da weißt du es ja genau, dass ein vergrabener Zementtank vollkommen ausreichend ist. Außerdem hast du dir das nochmal angeguckt und sagst so, boah, ey, wenn ich das Ding jetzt ans Abwassersystem anschließen wollen würde, das Grundstück hat 42.000 gekostet, der ganze Anschluss sozusagen würde nochmal, ich glaube, 88.000 kosten, das lohnt sich nicht.
Das rechnet sich nicht. Aber die Frage, die ich jetzt habe, ist, wenn dieser Tank voll ist, was dann? Weil ich würde mich jetzt fragen, wie ist da die, also werden da auch die Grenzwerte für gefährliche Gase eingehalten? Und was passiert damit, wenn das mal voll ist? Weil ein Zementtank, also je nachdem, was es da so zu essen gibt in Colorado, da kann man ja durchaus einen Durchsatz haben. Und wenn der mal, also das muss ja alles raus auch irgendwo. Ne?
Das ist korrekt.
Und bei US-Amerikanern ist das ja auch immer ein bisschen mehr.
Du musst nur bedenken, du arbeitest dort, beziehungsweise noch nicht mal du, sondern da würde dein Geschäftspartner so gesehen arbeiten.
Stimmt, das heißt Doppelschiss.
Möglicherweise aber auch nicht. Ne? Also wie gesagt, wenn du da wohnst, dann scheißt du dort. Wenn du dort arbeitest, dann vielleicht bist du Heimscheißer. Auch. Also es gibt solche
und solche. Arbeitszeitbetrug ist die Antwort auf diese Frage.
Das ist absolut korrekt, aber zurück zu Granby, dem Grundstück auf Granby oder in Granby. Wie gesagt, es wäre zu teuer, sich dort anzuschließen ans Abwassersystem und man hat ja auch gesagt, so eine Klärgrube, also so ein kleines, wie du es genannt hast, ein kleines Klärwerk.
Kleinkläranlage.
Eine kleine Kläranlage. Es kann auch eine große Kläranlage, eine große Kleinkläranlage sein, aber mein Gott.
Ja. Alles zum Thema Kleinkläranlage, was ihr wisst, bitte in die Kommentare. Ich möchte mehr Informationen haben zur Kleinkläranlage und einfach, dass Daniel das noch häufig aussprechen muss.
Ich möchte nicht über die Scheißgrube.
Ich finde aber großartig, ich hätte nie gedacht, dass wir mal eine Heldentum-Folge machen, in der die Kleinkläranlage so viel Prominenz eingeräumt wird.
Sie ist auch gar nicht so prominent. Möchtest du erklären, wie so eine Kleinkläranlage funktioniert?
Nee, kann ich nicht. Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Du geht Dreckwasser rein, Gutwasser raus.
Laut Wikipedia. quasi ein vergrabener, nach unten offener Tank. Da wird quasi reingeschissen und reingepisst. Und dann wird's alles ins Erdreich versenkt Und alles, was übersteht, flüssig, wird einmal, zweimal im Jahr abgesaugt.
Moment, das ist keine Kläranlage, oder? Das ist einfach nur ein Morast, das ist ein Scheißloch.
Das ist die amerikanische Variante von dem, was man ihnen angeboten hat.
Das heißt, die haben ihm angeboten, passen Sie mal auf, Sie haben ein Problem damit, dass es hier kein Abwasser gibt, machen Sie doch einfach ein großes Loch und scheißen in das Loch.
Und saugen Sie es
regelmäßig ab. Wir kommen einmal im Jahr mit dem Tanklaster vorbei, saugen Ihnen ab, was nicht wegsickert. Und dann ist wieder der Arsch ist wieder offen dann.
Vielleicht ist es auch einfach eine Klärgrube.
Wahrscheinlich.
Oder einfach ein Scheißloch, wie du es genannt hast.
Es ist wie beim Latrinensturz, wir hatten diese Nummer mal, glaube ich, irgendwo in einem Crossover oder so, wo es um den Latrinensturz ging, wo irgendwie 6 Leute in eine Latrine reingefallen sind und in der Scheiße ertrunken sind. Das heißt, das US-amerikanische Abwassersystem war 1992 in etwa so weit wie in Europa im 17. Jahrhundert oder so.
Ungefähr das.
Bemerkenswert. Wir nehmen das so hin.
Aber es ist eigentlich auch völlig egal, weil du sagst, nee, ist zu teuer, ich kaufe das Grundstück und mach gar nichts.
Das ist natürlich besonders sinnvoll. Das ist natürlich hat wertsteigernde Wirkung.
So, jedenfalls, du bist bei dieser Auktion und sagst so, ja, es wird halt gehandelt, beziehungsweise auktioniert.
Ja.
Und bei 42.000 kommst du raus und sagst, nehme ich, und keiner übertrumpft dich quasi.
Wie groß ist denn dieses Grundstück? Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Sind das so 100 Quadratmeter? Sind das so 500 Quadratmeter? Ist das ein Hektar?
Ich müsste nachschauen. Ich habe es mir nicht rausgeschrieben, weil ich mir nicht dachte, dass es relevant sein wird. Aber okay. Ich glaube, um einen Hektar herum, ein bisschen drunter, meine ich, war es.
Okay.
Mhm. Jetzt erklär mal, was ein Hektar ist.
Ein Hektar sind doch 100 mal 100 Meter? Ja, ne?
Wahrscheinlich, ich weiß
doch, es nicht. Doch, warte mal. Das sind doch immer 1000.
Ich habe es mir extra nicht rausgeschrieben. Dann überprüfe ich das jetzt.
Ist doch 10.
Ja.
Und dann müsste ein Hektar 100 mal 100 Meter sein. Ja, klar. Also 10.000 Quadratmeter.
Ich überprüfe erstmal,
wie 100 mal 100. 100 Meter mal 100 Meter sind 10.000 Quadratmeter, ist ein Hektar.
Ich werde das alles rausschneiden gleich, aber...
Ich sage das mit so einer Sicherheit in der Stimme, aber es muss so sein. Alles andere ergibt keinen Sinn.
Ich sage dir jetzt erstmal, wie groß dieses Grundstück war. 0,8 Hektar.
Okay, also 100 Meter mal 80.
Nicht 80 mal 80? Das ergibt gar keinen Sinn, ich weiß es nicht. Nee. Ich stelle dir jetzt einfach viele dumme Fragen und mal gucken, ob du anbeißt.
Kannst du mir bitte kurz verifizieren, ob ein Hektar 10.000 Quadratmeter sind?
Wie viel ist ein Hektar? Okay, ich habe mich vertippt. Ich war gerade irgendwo bei irgendwas Nuklearem, glaube ich. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter.
Ach, guck mal, ich kann's noch. Danke, Frau Christensen, meine ehemalige Mathelehrerin. Ich hatte eine 6. Eine umgedrehte 9, eine 6.
0,8 Hektar sind tatsächlich 8.000 Quadratmeter. Also ich bin sehr stolz auf dich, Philipp.
Also 80 mal 100 Meter, ja, fantastisch, ja. Guck mal.
Ich werde das so zusammenschneiden, dass du schlau klingst.
Grüße an alle meine Mathelehrer, die nie an mich geglaubt haben. Ich möchte zitieren, Philipp, hör mal auf jetzt. Und ich frage, was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und die Lehrerin sagt, das ist genau das Problem. Weiter.
Und genau das Problem, was dein Geschäftspartner Sorgen bereitet hat, war die Abwassergeschichte.
Verständlicherweise. Ich meine, da fallen natürlich auch weitere Dinge an. Also da ist ja auch mal so Öl oder so, dass man irgendwo hin muss oder so.
Ja, und genau das denkt er sich und er sagt, weißt du was, Marvin, ich bin raus.
Ja, scheiße, ne?
Auch ganz, ganz viel in dem Zementmischer.
Ja.
Dein Partner ist abgesprungen und du denkst dir so, ach, weißt du was, ich bin doch selber handwerklich begabt. Ich kann eine Autowerkstatt da selber betreiben. Ob ich da jetzt ein Gebäude hinbauen darf oder nicht, ich krieg das schon hin.
Ich sehe vor mir, kurz vor dem Ende von Terminator 2, sind sie auf diesem Schrottplatz, der auch keine Halle hat, sondern einfach nur, oder Con Air.
Oh ja, so ein bisschen beides.
Ich sehe beides, glaube ich, der gleiche Schrottplatz. Sieht genau gleich aus. Das sehe ich gerade vor mir, weil das sind auch so unüberdachte und da stehen auch so alte Autos, die aber keine Reifen mehr haben, sondern die stehen auf so Ziegelsteinen.
Und genau da bist du jetzt, in 1992, als Marvin.
Ah, da sehe ich mich. Du? Ist das nicht auch ungefähr Terminator 2 Zeit?
Wahrscheinlich. Jedenfalls, du stehst da und du hängst da irgendwie ein Schild, keine Ahnung, Marvins Autos,
Marvins ja, Werkstatt. Ja, natürlich.
Und dann kommt dein erster Kunde und sagt so, hey, kannst du mir meinen Auspuff schweißen? Und du schweißt in seinen Auspuff. Und dann kommt der nächste Kunde.
Ist das eine Metapher? Nein.
Nee. Und dann sagt er, ey, ich habe gehört, du hast hier meinen Kumpel seinen Auspuff geschweißt, kannst du mir das auch mal machen? Und du schweißt dir seinen Auspuff.
Und dann kommt der dritte. Es klingt immer mehr nach einer Metapher.
Es kommt der vierte, es kommt der zehnte, es kommt der zwanzigste. Und es spricht sich rum, du bist nicht irgendein Schweißer, du bist der beste Schweißer dieser Stadt.
Oi.
Wenn nicht sogar der beste Schweißer von der ganzen Region. Und du machst nicht nur Auspuffe, du schweißt alles. Einfach alles. Es gibt niemanden in Granby, der sich nicht von dir irgendwas reparieren ließ. Sagt man.
Aber man kann ja nicht alles schweißen.
Man kann alles schweißen. Alles, was aus Metall ist, kann man alles schweißen.
Hier, tragischer Unfall. Ich habe mir aus Versehen beim Holzhacken die Hand abgehackt. Ja, komm, Schweißgerät.
Marvin regelt.
Marvin regelt das. Wir bringen dich zu Marvin, der macht das schon.
Jedenfalls, wie gesagt, du hast deinen Ruf. Deine Kunden werden zu deinen Freunden. Und die bringen Schneemobile vorbei. Kannst du schweißen? Sag's klar. Ich mach dir da so einen Bumper dran und mach dir hinten noch was und hier unten die Rutsche, keine Ahnung, wie die Dinger da heißen.
Die Rutsche. Du meinst Kufen.
Die Kufen. Diese Leute, die Schneemobile bei dir reparieren ließen, die haben so einen inoffiziellen Schneemobilclub. Und die treffen sich jeden Donnerstag in den Bergen und ballern damit den Schneemobilen und sagen, ey Marvin, hast du Bock?
Bock auf Schneemobil fahren.
Bock auf Schneemobil fahren, jawohl.
Ja sicher, natürlich, ich bin sowas von am Start. Ich bin noch nie in meinem Leben Schneemobil gefahren oder Jetski oder sowas. Ich finde das total geil eigentlich.
Ja, es klingt auf jeden Fall ziemlich lustig. Und wie gesagt,
das klingt super lustig.
Und als Marvin merkst du, ey, das liegt dir total und du bist riesen Fan und ey, Schneemobil fahren ist geil. Und vor allem sagst du, ey, die kann man richtig gut reparieren. Ich bastel sogar Teile mittlerweile für ein Schneemobil. Also wenn du irgendwas brauchst, wenn irgendwas kaputt geht, du hast dann gesagt, ich besorg's dir nicht, ich mach's dir.
Ich wusste die ganze Zeit, dass es eine Metapher ist, von der wir hier reden. Aber gut, ich mach's ihm. Ihnen allen mach ich's.
Du hast es allen gemacht. Und dann hast du es deiner Zahnärztin gemacht.
Oh.
Denn mit ihr läuft's richtig gut.
Was heißt das jetzt? Jetzt ist aber keine, also jetzt ist wirklich metaphorisch.
Nein, du bandelst irgendwie mit deiner Zahnärztin an. Und
ja, okay,
ihr versteht euch richtig gut. Eine Zeit lang läuft es richtig, richtig gut. Und dann irgendwann mal nicht mehr. Liegt eigentlich nur daran, dass sie Raucherin ist und du magst keine Raucher.
Ist vor allem als Zahnärztin vielleicht auch nicht das Schlauste, ne?
Ja. Und ich meine, Bilder von dir mit Zigaretten gesehen zu haben.
Okay.
Jedenfalls, du bist dagegen, dass sie raucht. Sie sagt, sie möchte rauchen. Du sagst, nein, du bist der Mann. Und es funktioniert nicht.
Das ist schön einfach, ne? Das ist in den 90ern, wenn man zurückdenkt, denkt man sich, das ist von der Konversation her auch durchaus unterkomplex, aber auch irgendwie interessant. Ich bin der Mann, du rauchst nicht. Ende aus Mickey Mouse.
So ist es. Aber gut, sie hat die Initiative ergriffen und hat gesagt, ich gehe und ihr wart nicht mehr zusammen.
Naja, zum Glück nur das. Also so eine Zahnärztin kann dir bestimmt auch ganz unangenehme, dich in ganz unangenehme Situationen bringen.
Das ist absolut korrekt.
Also nicht, dass du morgens aufwachst mit einer lokalen Betäubung und die Frau ist weg.
Ja, sie ist halt weg. Sie ist halt weg, aber ohne deine Zähne.
Immerhin.
Immerhin.
Immerhin. Also ich habe noch die ersten sozusagen.
Du hast alles, notfalls schweißt du dir was zusammen. 1997. Der Vorbesitzer deines Grundstücks meldet sich bei dir. Es ist ein Cody Doshev. Und Cody sagt Folgendes. Meine Familie und ich, wir planen, eine Zementfabrik zu bauen.
Ach, oh. Schade, ich dachte schon. Ich dachte schon, wir planen, ein Hotel aufzumachen mit meinem Kumpel Zack. Eine Zementfabrik, ja.
Eine Zementfabrik. Und sie haben ein riesiges Grundstück in der Nähe gekauft. Und es ist aber in der Nähe von dem Hoteldistrikt. Und dieses Grundstück ist einfach zu nah an dem ganzen Hotelgedings und die sagen, also die Familie Doshev sagt, es wäre sinnvoll vielleicht, sich einfach mal die ganzen kleinen Grundstücke, die in der Nähe sind, zu schnappen und die Zementfabrik einfach dorthin zu bauen, auf den kleinen Grundstücken Und da auf das große Grundstück, was sie vorher gekauft haben, neben den Hotels, da bauen sie irgendwie ein Bürogebäude hin oder sowas. Und er ruft dich an, weil du bist der Besitzer von einem von 23 Grundstücken, die in Frage kämen.
Na, er hätte es ja auch einfach gleich behalten können. Das wäre deutlich einfacher gewesen.
Ja, es war nicht geplant, dort das Ganze zu bauen. Ich glaube tatsächlich, dass sie geplant haben, diese Zementfabrik zu bauen. Dann haben sie das verkauft, das große gekauft und haben sie gemerkt, ach scheiße, neben dem Hotel können wir es schlecht hinstellen. Nicht die schlauesten Männer von Colorado.
Hochintelligente Leute, ja.
Aber gut, was sagst du?
Also, ich habe hier den florierenden Betrieb.
Jawohl.
Also, ich würde, also sagen wir es mal so, ich wäre ja für einen Deal zu haben. Mhm. Mein Deal wäre, ja, ihr kriegt das Grundstück, aber auf dem Grundstück darf ich meine Sachen weitermachen.
Wird schwierig.
Also, die brauchen den ganzen Platz.
Die brauchen alles. Bedenke, du hast 42.000 bezahlt für das Grundstück.
Ja, gut, dann will ich das Zehnfache.
Na, mach mal ein bisschen weniger als die Hälfte.
Okay, also das Fünffache, also irgendwie eine Viertelmillion.
Eine Viertelmillion.
Ja, soll er mir mal geben, ne? Also, mach ich.
Cody holt sein Portemonnaie raus. Und du denkst dir so, boah ja, Cody, du hast uns eine Viertelmillion einfach locker. Ich glaube, ich muss mein Grundstück nochmal schätzen. Und zwar selber schätzen. Mhm. Was schätzt du?
Ja, keine Ahnung, ich weiß das alles nicht. Was kostet so ein Grundstück? Also ich hau jetzt einfach mal einen raus, was achtstelliges oder so.
So hoch wird's nicht, du sagst 375.000.
Okay.
Cody sagt, für 350 nehme ich's.
Ja, würde ich sofort machen.
Und Cody macht dir ein Angebot. Er sagt quasi 350, holt die Hand quasi raus, auf Handschlag.
Ja, okay, hier.
Hier
ist für, eingeschlagen.
Und du sagst, ja, für 450.
Also ich ziehe ihn über den Tisch.
Du versuchst ihn über den Tisch zu ziehen und er sagt so, nee Mann, also ich bin raus.
Verständlich, wäre ich auch an seiner Stelle.
Und du sitzt da auf deinem 42.000 Dollar Grundstück mit einem Zementmischer unter der Erde und einem Schuppen, wo viele Autos drumherum wahrscheinlich stehen und denkst dir so, scheiße.
Ich hätte 350.000 Euro haben können, mal eben machen können.
Aber du denkst nach. Die wollen ja 23 Grundstücke haben.
Ja. Das heißt, ich kaufe einfach die anderen mit auf.
Guter Plan.
Davon habe ich nämlich noch weniger.
Gegenüber?
Dann habe ich nämlich nicht nur ein Grundstück, wo ich auf den Kosten sitzen bleibe und nichts machen kann, sondern mehrere.
Jawohl.
Geil.
Das ist die Idee. Gegenüber gibt es ein verlassenes Grundstück. Da war mal was, das irgendwie ist nicht mehr wichtig.
Saloon.
Genau. Jedenfalls, du gehst so irgendwie zur Stadthalle und sagst so, ey, ich möchte dieses Grundstück haben. Und du siehst quasi, wie der Cody gerade da rauskommt mit den Papieren von dem Grundstück.
Verstehe. Ich dachte erst so, der Cody sitzt da so mit so einer Zeitung mit so zwei Kucklöchern auf so einer Bank.
Jedenfalls, er kriegt gerade davor dieses Grundstück, also quasi noch bevor du es bekommen kannst, bekommt er es und alle anderen sind auch schon verkauft. Das heißt, du bist eigentlich der letzte Besitzer von den Grundstücken, die sie noch haben wollen. Es ist auch noch mittendrin.
Mhm, verstehe. Ja, ich würde einfach nochmal auf den zugehen und sagen, ja gut, ich bin doch bereit für 350.000 zu verkaufen.
Ja.
Wäre das nicht eine Idee?
Das war eine Idee. Er hat aber einen Gegenvorschlag. Er sagt, pass auf, Marvin, wir sind uns jetzt nicht so ganz einig geworden bei dem letzten Verhandlungstermin. Was hältst du davon, wir geben dir das große Grundstück bei den Hotels und du gibst uns das kleine?
Na, da würde ich jetzt aber auch erstmal nochmal schätzen lassen, was das denn wert ist. Und dann würde ich das aber nochmal aufrechnen. Also so einfach ist das ja mal nicht. Die Größe alleine macht es nicht. Es hat auch was damit zu tun, wie man die Größe einsetzt. Ja? Und da kann man auch mit geringeren Größen durchaus Erfolg haben. Und das ist mir auch wichtig, das an dieser Stelle mal zu sagen, weil ich finde, das kommt im wahrsten Sinne des Wortes auch zu kurz.
Absolut. Deswegen sagst du, ja, das Große ist in Ordnung, das Kleine ist aber eigentlich besser, weil auf dem Kleinen, da habe ich ja eine kleine Hütte und deswegen hätte ich auf dem Großen ein riesiges Gebäude.
Ja, logisch. Das ist eine völlig logische Denkweise. Ja, ich finde das nachvollziehbar.
Cody sagt, es ist völliger Wahnsinn.
Ja, natürlich, er hat ja auch recht.
Und Cody sagt, weißt du was? So kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Aber er überlegt sich was. Wie gesagt, Cody kommt nicht weiter, du kommst nicht weiter irgendwie mit euren Angeboten.
Ja, verstehe.
Und du bist ein ein richtig guter, richtig verhandlungsbereiter Geschäftsmann.
Ja, offenbar ja nicht, sonst hätte ich ja irgendwas von den Dingen erreicht, die ich hätte haben wollen.
Du machst das, was jeder verhandlungsbereiter Geschäftsmann machen würde, und zwar, du ghostest Cody komplett.
Das ist noch besser. So kommt man übrigens an Geld, Kinder. Also falls ihr mal was braucht, euer Investment-Podcast Heldendumm sagt euch, Kinder, investiert in Immobilien und Grundstücke und macht dann einfach gar nichts damit, bis sie überhaupt keinen Wert mehr haben. Das ist unsere Philosophie. Investmentberatung HDD.
Was macht man eigentlich, wenn man jemanden geghostet hat? Ne? Was ist eigentlich der nächste Schritt, wenn man mit der Person ja nichts mehr zu tun hat?
Unangenehme Treffen im Einkaufscenter?
Ja,
oder
aber...
Oder im Rewe?
Nee, aber ich spreche jetzt von etwas Aktivem, was du aktiv machen kannst. Wenn du jetzt deinen Geschäftspartner quasi geghostet hast, mit dem willst du nichts mehr zu tun haben, was wäre so der nächste logische Schritt für dich?
Na, ich brauche irgendeinen anderen Geschäftspartner, der das kaufen will. Also, ich will es ja loswerden, weil ich weiß ja, es ist viel wert.
Das ist richtig, aber du startest erstmal eine Hetzkampagne gegen Cody.
Na, natürlich, ist doch klar. Weil mein Ruf kaputt geht, nicht seiner.
Ist ganz einfach. Du startest einfach eine öffentliche Kampagne gegen den Bau der Zementfabrik. Und zwar, du sagst, ey, das ist super umweltschädlich, das ist super laut, der ganze Staub, das ist doch alles nicht so gut.
Da habe ich mit meiner Autowerkstatt natürlich überhaupt keine Vorbelastung in dieser Richtung.
Du bist ja in dem Moment nicht relevant, es geht ja um Cody und sein Werk.
Ich habe da aber eine Autowerkstatt auf dem Gelände. Es ist ja nicht so, das kann man ja nicht wegdiskutieren, die ist ja da. Man kann ja nicht sagen, oh, das wird aber eine laute Zementfabrik, während ich nebendran da irgendwelche Schneemobile rumrattern lasse. Also so funktioniert das nicht. Kommen wir noch zu einem Großangriff von Schneemobilen auf das Zementwerk? Ich wäre dabei. Information.
Ich glaube, das wäre so das wäre Codys Argumentation gerade, so von wegen, ja, hier Autowerkstatt und so weiter. Aber was du halt machst, du hast sehr viele Freunde in der Stadt, ne? Und du hast auch Freunde in der Stadthalle, da quasi beim Bürgermeister, nicht beim Bürgermeister selbst, aber generell da in der Verwaltung. Und diese Hetzkampagne, die du gestartet hast, die schlägt voll ein. Also alle sind gegen das Zementwerk. Und am Ende des Tages muss sich Cody und seine Familie müssen sich so Anhörungen stellen in der Stadthalle, weißt du, wo die wirklich mit Miniaturen zeigen müssen, wie so kleine Mischer, keine Ahnung, hin und her fahren und dann irgendwelche Versorgungslinien funktionieren.
Mit Playmobil und Lego.
Genau so. Und was, dass es nicht so laut ist, hier sind die Hotels, da ist unser Zementlager, der ganze Staub, der kommt ja nicht rüber, wir haben ja Filter. Die müssen das wirklich, wirklich richtig erklären und die müssen sich richtig ins Zeug legen und das kostet Zeit und Geld. Weil du gesagt hast, hey, das stinkt.
Im Gegensatz zu Autos, ne?
Im Gegensatz zu Autos.
Die ja wohligen Blumengeruch erzeugen, wie man weiß, wenn man durch unsere Innenstädte geht.
Der Cody und seine Family, die müssen echt wirklich reinhauen, müssen viel erklären und viel zeigen und irgendwann greift auch seine Strategie und im Jahr 2000 wird der Bau freigegeben. Der Bau quasi auf allen Grundstücken außer auf deinem.
Okay, also bauen die jetzt quasi so mit meinem Gebäude als Innenhof sozusagen, so einmal um mich rum.
So ungefähr, die wollen damit anfangen.
So ein Pentagon.
Das wäre schon witzig. aber genau das ist dein Problem, du reichst nämlich Klage ein, weil du sagst, ey, die mit deren Bau blocken die ja meine Zufahrtsstraßen, die blocken meine Versorgung, die blocken ja alles. Und das kann ja nicht funktionieren. Du bist ja benachteiligt, also es funktioniert einfach gar nicht. Und in dem Moment fängt die Presse an, darüber zu berichten, was da gerade passiert. Und du denkst, ja, okay, wenn die Zeitung jetzt anfängt, hier zu schreiben, so, ja, hier Zementfabrik, bauen jetzt gerade mein Gebäude ein, geht gar nicht. Die Presse steht für den kleinen Mann ein und so weiter und so fort. Nee, die berichten einfach darüber, was für Verhandlungstaktiken du bisher versucht hattest.
Das kommt nicht zu meinen Gunsten.
Das kommt nicht zu deinen Gunsten. Überhaupt nicht. Und du verlierst wirklich jeglichen Zuspruch, den du noch hattest.
Ich bin also am Boden. Mein Grundstück gehört mir immer noch. Die Kohle habe ich also immer noch nicht. Ich habe keine Kunden mehr, weil die mich alle scheiße finden. Alle meine Freunde sind weg. Und zu einem Überfluss kann man auch mein Geschäft nicht mehr erreichen. Ich würde sagen, ich habe gute Arbeit geleistet im richtig, richtig fett Scheiße bauen.
Das ist richtig. Es ist das Jahr 2001 und es, wie gesagt, du versuchst dann noch irgendwas zu drehen, es wird alles abgeschmettert in der Verwaltung. Du bist am Arsch. Aber im Juni bekommst du einen Anruf von, auch ein Do-Chef, von einem Joe. Das ist irgendwie der Bruder, Cousin, frag mich nicht, irgendeiner aus dem Unternehmen, aus dem Familienunternehmen. Und er sagt Folgendes. Pass auf, Marvin, wir kennen uns nicht, aber ich kann dir Folgendes anbieten. Wenn du aufhörst, gegen uns zu feuern die ganze Zeit, weil du machst immer so kleine Problemchen, weißt, dann müssen wir ständig zur Verwaltung hin und her irgendwas erklären. Ja, alles ist freigegeben, aber du bist ja so ein Filibuster quasi. Und wenn du damit aufhörst, dann versprechen wir dir, wir bauen so, dass man noch an deine Werkstatt rankommt, dass alles funktioniert und wir schließen dich sogar umsonst ans Abwassersystem von dem Zementwerk ein.
Aha, welch gute Sache, aber ich habe damit doch bisher gar kein Problem gehabt mit diesem Abwassersystem. Ich bin doch mit meiner Scheißgrube relativ gut gefahren.
Exakt, du legst einfach auf.
Also ich stelle fest, jedes Mal, wenn es darum geht, würdest du das eventuell abgeben, sage ich nein, aber eigentlich will ich es.
Das Problem ist auch noch, weißt du, vielleicht ist die Scheißgrube ja tatsächlich übergelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht wurdest du erwischt, wie du irgendwie an Nachbargrundstück Rohre gelegt hattest und versuchst, deine Scheiße darüber zu schiffen.
Also ich würde jetzt ja Folgendes machen. Ich würde das Zementwerk bauen lassen, würde warten, bis es gebaut ist und würde dann am Tag, wo der Bürgermeister kommt und so ein rotes Band durchschneidet, weißt du? Da würde ich einfach meine Grube aufmachen und so ganz öffentlichkeitswirksam so ein Feuerzeug oder so ein Streichholz da reinschnippen und dann einfach warten, was passiert.
Das wäre tatsächlich eine sehr gute Idee. Aber du hast noch eine bessere, aber dazu kommen wir noch.
Ah je.
Jedenfalls, wie gesagt, man hat dich wohl erwischt, wie du, versucht hast, illegal deine Scheiße abzupumpen in das Nachbarssystem. Und aber auch deine Scheiße ist mittlerweile auch in Bewässerungskanälen, also da, wo das gute Wasser reinkommt, reingeflossen. Alles so semi-praktisch und semi-gut.
In der Tat.
Und nicht nur deine Jauchgrube da quillt über, sondern auch dein Briefkasten. Denn es hagelt richtig viele Anzeigen und Briefe von der Stadt, wo man dich höflichst um 2.500 Dollar Strafzahlung bittet. Und man stellt dir ein Ultimatum, bis zum Juli 2003 musst du bitte endlich angeschlossen werden, sonst wird man dir die Lizenz entziehen, dort ein Geschäft zu betreiben.
Ja, also die Lage wird ja immer besser. Ich würde sagen, jetzt mache ich nochmal so richtig viel Stress, damit ich auch möglichst gar nicht da rauskomme.
Ich liebe es, wie du als Charakter und du als Philipp als Person immer das Gegenteil tust. Du unterschreibst und sagst, ja, okay, ich kümmere mich.
Ja, okay.
Also, du unterschreibst die Forderungen und sagst, ja, okay, ich bezahle und ich organisiere bis Juni 2003 einen vernünftigen Anschluss an das Abwassersystem.
Das ist doch eine gute Sache. Das heißt, jetzt ist ja der nächste logische Schritt. Ich rede mit dieser Zementfirma, mit diesem Joe oder wie er hieß.
Das wäre der nächste logische Schritt, wenn da Philipp gesessen hätte. Du rennst
wenn ich logisch handeln würde.
Du rennst am nächsten Tag zur Stadthalle, zerreißt quasi die Kopie von deinem Zettel, den du unterschrieben hast, sagst, das ist Terrorismus, was da gemacht wird. Man bedenke, es ist 2001.
Ja.
Und du reichst die Klage gegen die Stadt ein.
Eines möchte ich wissen. Lebt diese Person heute noch?
Darüber müssen wir gleich noch reden.
Wenn, dann weiß ich, wen diese Person gewählt hat. Mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber ich weiß, wen diese Person gewählt hat. Ihr kennt durchaus Parallelen.
Jedenfalls, du verklagst die Stadt. Bis 2002 zieht sich die Klage und diese ganze Anwaltsgeschichte. Du holst dir natürlich einen Anwalt. Und nachdem deine Klage abgeschmettert wird im April, beschwerst du dich, dass dein Anwalt schuld ist und du möchtest dein Geld zurückhaben.
Selbstverständlich. Ja, klar. Natürlich ist er schuld. Wer sonst? Ich habe alles richtig gemacht. Ich bin mir keiner Schuld bewusst.
Später sagt der Anwalt, später wurde der Anwalt nochmal gefragt, also im Nachhinein, nach unserer Geschichte, du hättest gesagt sowas wie, ich mache euch alle platt.
Ist das schon eine Bedrohung? Ist das schon strafrechtlich relevant? Ich würde mal Ingo Lenzen anrufen dazu.
Ingo ja, ich glaube, Ingo hätte da sehr viel einzuordnen gehabt im Nachhinein, aber darüber kommen, darüber sprechen wir gleich noch und kannst du ja vielleicht aus deiner fachanwaltlichen Perspektive nachher nochmal drüber.
Selbstverständlich. Ich trage zwar keinen Zwiebelbart, aber ich werde das einordnen.
Du ordnest alles ein. Erstmal ordnen wir anders. Du hast jetzt auf allen Ebenen verloren. Du hast juristisch verloren, du hast menschlich verloren. Du kannst nichts gegen die Übernahme deines, also der Grundstücke drum um dich herum tun und du brauchst einen neuen Plan.
So sieht das aus. Läuft eigentlich meine Werkstatt in der Zwischenzeit ganz normal weiter? Also repariere ich immer noch Schneemobile oder komme ich da gar nicht mehr zu, weil ich die ganze Zeit dabei bin, irgendwem Stress zu machen?
Nee, doch, die läuft noch, aber natürlich ein bisschen weniger, weil da jetzt halt, wie gesagt, Action ist und du bist ja, also laut Aussagen heißt es, du warst nie in der Werkstatt, man hat dich da nie mehr gesehen irgendwie oder selten nur noch. Weil du halt ständig damit beschäftigt warst, in die Stadt zu rennen und da.
Ich denke mir sowas nämlich, ja.
Action zu machen. Naja, jedenfalls, du fährst in. Also, ich kann dir nicht genau sagen, wie weit entfernt, aber du fährst auf jeden Fall zu einer anderen Stadt. Da gibt es eine Auktion. Da wird nämlich Werkzeug versteigert.
Mhm, okay. Was für Werkzeug? Zum Kühlmelken? Da wäre ich wieder. Da würde sich der Kreis schließen,
wenigstens. Nee, ein bisschen. Also gehen wir eine Stufe höher. Du ersteigerst einen Bulldozer.
Oh oh, oh oh, oh oh, ich werde euch alle platt machen. Grüße.
Du ersteigerst einen Bulldozer, den parkst du vor deine Werkstatt. Du hängst da ein For-Sale-Schild auf.
An die Werkstatt oder an den Bulldozer?
An den Bulldozer. Mhm. Und eigentlich willst du ihn gar nicht verkaufen, aber es soll ein Statement sein. Legt euch nicht mit mir an. Und der Bulldozer wurde auch nicht verkauft bis Oktober 2002.
Komisch.
Keiner, was sollen die Leute mit dem Bulldozer? Jeder, der einen Bulldozer braucht, der hat einen Bulldozer.
Ist denn, aber das ist jetzt, also du brauchst dafür wahrscheinlich, also jetzt in Deutschland mal angenommen, ne? Mhm. Mal angenommen, du könntest jetzt einen Bulldozer kaufen. Den darfst du wahrscheinlich gar nicht fahren, oder? Brauchst du für einen Bulldozer einen eigenen Führerschein?
Ja,
wahrscheinlich.
Du brauchst auf jeden Fall einen Führerschein für einen Bulldozer. Aber ich glaube, in den USA ist es ein bisschen anders.
Was wäre mit einem Panzer?
In Deutschland oder in den USA?
In Deutschland jetzt. Da dürfte ich Panzer fahren, einfach so?
Ich glaube auch, da gibt es, wir sind in Deutschland, es gibt immer noch, glaube ich, einen Führerschein
extra für Panzer. Wahrscheinlich Führerschein Klasse P. oder K für Krieg.
Krieg. Naja, auf jeden Fall, du hast einen Bulldozer vor der Tür stehen und du merkst so, ja scheiße, ich habe jetzt Minus gemacht, ne? Irgendwie ist das gar nicht so einschüchternd, wie ich gedacht habe.
Das fällt dir jetzt auf. Also von allen Dingen, die bisher passiert sind, hast du immer, oder habe ich immer Minus gemacht. Ich habe immer Minus gemacht. Ich habe immer verkackt. Es ist nie irgendetwas gut gelaufen. Ich habe noch nie irgendetwas richtig gemacht, außer, dass ich das KUKA verlassen habe. Das ist Punkt A. Und Punkt B, dass ich damals diese Werkstatt aufgemacht habe, weil das war keine so schlechte Idee. Aber ich hätte damals vielleicht diesen Kanalisationsanschluss mir anschaffen sollen. Aber gut, jetzt habe ich mir auch noch einen völlig sinnlosen Bulldozer gekauft. Ich wollte mir noch sinnlos mehrere Grundstücke anschaffen. Ich bedrohe irgendwelche Leute mit, ich mache euch platt. Ich laufe dauernd zur Stadtverwaltung und beschwere mich über irgendwelche Leute und über irgendwelche Sachen. Ich lege mich mit allen an und jetzt fällt mir auf, ja, vielleicht doch nicht so alles richtig gemacht und jetzt finanziell doch ein bisschen eng. Bin ich bescheuert? Darf ich die Polizei rufen?
Ich darf dir, also ich werde dir jetzt einfach mal ein bisschen die nächsten Schritte erklären, die passieren. Und zwar, also da wird sich ein Bild in deinen Kopf zusammenbauen. Du gehst in die Badewanne.
Das Bild, das sich jetzt in meinem Kopf zusammenbaut, endet eigentlich nach dem nächsten Satz.
Du machst dir ein Bier auf.
Okay, nach dem übernächsten.
Und dann grübelst du. Dann denkst du so ein bisschen nach.
Ist ein Föhn im Raum?
Nein, es ist kein Föhn im Raum. Auch kein Toaster.
Okay.
Ich zitiere. Habe ich deswegen nie eine Frau gehabt? Keine Kinder? Wollte Gott, dass ich das alles erlebe? Ist
Moment,
es mein
Moment,
Weg?
Moment. Wieso zitierst du?
Dann sei es so.
Wieso zitierst du? Wie kommt es dazu, dass man jemanden zitieren kann, der mit einem Bier in der Badewanne sitzt?
Werde ich dir noch alles erklären. Dazu kommen wir noch.
Nicht, dass die Zementfirma hier mir die Bude verwanzt hat. Dann rastet meine Paranoia aber wirklich aus.
Pass auf, am nächsten Tag versteigerst du dein komplettes Inventar. Du stellst wirklich alles zu Verkauf, was du überhaupt hattest.
Auch den Bulldozer?
Auch den Bulldozer. Alles wird verkauft, nur der Bulldozer nicht.
Den will keiner.
Du hattest in der Vergangenheit mal ein Angebot von einer Mülldeponie bekommen für dein Grundstück. Das hast du immer abgelehnt.
Natürlich.
Du rufst da an. Du sagst 400.000, Handschlag. Der Mülldeponiemann sagt, jawohl.
Okay.
Du sagst aber unter einer Bedingung, ich würde gerne die halbe Hütte, die ich da habe auf dem Grundstück, die würde ich gerne noch anmieten, weil ich habe noch ein bisschen was zu erledigen.
Okay.
Und wie gesagt, alles wird verkauft, nur der Bulldozer nicht. Ist es etwa dein Weg?
Also, ich mache mir gerade Sorgen darüber, dass hier jemand also sich im Ausnahmezustand befindet.
Am nächsten Tag kommen plötzlich von der Mülldeponie irgendwelche Leute angefahren. Die gucken ein bisschen auf dem Grundstück. Ah, alles klar. Ja, die halbe Hütte willst du haben, Marvin. Alles klar, die kannst du haben. Wir schließen mal das Grundstück ans Abwassersystem an, ne?
Aha, gut, gut, gut. Ans Abwassersystem angeschlossen und noch Geld dafür bekommen.
Ja.
Stonks.
Stonk, richtig Stonks. Jedenfalls, man sieht nur, also während die Leute da alles machen, sehen die, wie du die Schlösser tauschst quasi in dieser Halle, also nicht Halle, dieser Schuppen da, den du da hattest.
Ja.
Und du hast irgendwie noch so ein bisschen paar Ziegelsteine irgendwie geholt und ein bisschen so hier Füllmittel quasi, wo ein bisschen Zement wahrscheinlich, Beton, keine Ahnung, Gips. Und du fängst an, die Türen zuzubauen, die quasi in die andere Hälfte dieses Schuppens reingehen.
Also ich sehe, darf ich kurz sagen, was ich vor mir sehe jetzt als nächstes?
Ja.
Ich sehe diesen Schuppen vor mir, der jetzt auch so zugebaut ist und so. Und man sieht im Prinzip nur, also man sieht, du musst dir eine Außenaufnahme dieses Schuppens vorstellen, wo man nur ab und zu sieht, wie ich so rein und raus gehe, also im Zeitraffer, weißt du? Und dann so, wird so Tag, wird so Nacht, dann geht die Sonne auf, geht die Sonne guten Tag. Und ich gehe aber immer nur so rein und raus, man sieht und hört nie was. Und irgendwann eines Tages bei Sonnenaufgang hört man nur ein lautes Geräusch und ich rolle da raus mit so einem 18-rädrigen Etwas, was ich aus dem Bulldozer gebaut habe. So eine, so, weißt du, wie früher bei dieser Sendung auf D-Max, wo sich diese zwei kleinen Staubsaugerroboter gekloppt haben mit irgendwelchen riesigen Krallen dran und so. Sowas habe ich nur in echt.
Du hast gerade die Hälfte meines Skripts vorweggenommen, also gehe ich jetzt einfach in Schnelldurchgang, wo wir hingehen. Du fährst mit dem Bulldozer in den Schuppen rein, der 2 Zentimeter kleiner ist als der Schuppen. Hätte er nicht reingepasst, hätte ich ein anderes Modell gekauft, würde es nicht gepasst haben. Ist es ein Zeichen?
Es ist ein Zeichen.
Dein Vater stirbt, du fährst zur Beerdigung, machst noch ein Selfie im Dorf, wo du gelebt hast. Deine Mutter wahrscheinlich schon, also war schon scheinbar länger weg, von der Mutter hat man nie irgendwie gesprochen. Und als du nach Hause kommst, stehen die Mitarbeiter der Deponie vor der Tür. Die müssten noch mal kurz die Hütte fertig begehen. Die kommen da rein und da ist ein riesiger so Bettlaken und Decken auf dem Bulldozer drauf. Die sehen sich, die fragen auch nicht nach. Die sagen, ach ja, okay, alles klar, hier sind Türen, das ist zugemauert, alles klar, das gehört uns, das gehört dir, passt. Schönen Tag noch. Und du sagst dir, ey, sie hätten drunter schauen können, haben es aber nicht gemacht. Ist es ein Zeichen?
Ich sehe das vor, weißt du, vorne so ein riesiges Sägeblatt oder sowas dran, was sich so ganz schnell dreht. Ich habe verschiedene Vermutungen.
Es sind einige mögliche Zeichen gewesen, oder es waren nicht mögliche Zeichen, es waren Zeichen. Du bist auf dem richtigen Weg.
Bin vor allem besorgt.
4. Juni 2004, 14.15 Uhr. Und ich lese jetzt vor, was in meinem Skript steht, okay?
Ja.
Auf deinem Grundstück hört man Motorgeräusche. Laute, tiefe Geräusche. Jemand, der sich auskennt, würde vielleicht erkennen, dass es 6 Zylinder sind. Ein 19,3 Liter 400 PS Motor. Der Motor, der üblicherweise eine Komatsu D355A Bulldozer verbaut wird. Im Anschluss ein weiterer Krach. Das Gebäude, in dem du dich vor 1,5 Jahren eingemauert hast, ist nicht mehr. Da, wo es eben noch gestanden hat, ist jetzt eine gelbgraue Maschine auf Ketten. Eine Maschine, vollständig umgeben von Panzerplatten, aufgerüstet mit mehreren Kameras, 56mm Panzerglas davor, 3 kleine Löcher in der Panzerung, aus denen 3 Läufe von Gewehren rausschauen. Ein großkalibriger als das andere. Es ist kein Bulldozer mehr, es ist ein Killdozer.
Darf ich bitte ein Bild davon sehen? Gibt's da ein Bild von?
Du bekommst ein Bild.
Ich kann das gar nicht besser beschreiben, als du es gesagt hast. Es ist auch komplett zu. Also es ist auch wirklich, man kann auch nicht reingucken oder sowas. Man sieht nichts. Ah, hier sieht man es ein bisschen besser, aber auch nicht. Also da hat jemand auf jeden Fall dafür gesorgt, dass er nicht gestoppt werden kann.
Du musst dir vorstellen, du hast Stahlplatten genommen. Und zwar 2 Schichten aus Stahlplatten quasi. Einmal die Kabine ausgekleidet. Und dann nochmal so mit bisschen Abstand nochmal eine zweite Auskleidung gemacht und hast da einfach literweise Zement reingebuttert.
Aber ist das nicht dann irgendwann auch zu schwer? Kann sich das Ding denn dann überhaupt noch mit einer einigermaßen angemessenen Geschwindigkeit bewegen?
Du musst bedenken, das Ding ist ja auch noch, das Ding muss ja normalerweise Ladung transportieren, schieben, wie auch immer. Das Ding hat Power.
Ja gut, das ist schon richtig, ja, das war.
Naja, auf jeden Fall, es kracht, es ballert, die Hütte bricht zusammen, denn der Killdozer fährt raus. Und wenige Minuten später, wir machen einen kleinen Szenenwechsel, eine Explosion auf dem Zementwerkgelände.
Ich dachte mir das. Das Zementwerk steht mittlerweile?
Es wird gebaut.
Ah, okay. Mhm.
Mehrere Werkmitarbeiter hängen am Killdozer und versuchen allerlei Dinge in die Ketten zu drücken, um das Ding zu stoppen. Der Cody steht gerade an so einer Kiesgrube und sieht, wie der Killdozer volle Power quasi auf ihn zufährt. Er zieht eine Pistole und schießt.
Er zieht eine Pistole und schießt. Das ist, also das ist dann mal die beschissenste Idee, weil, also, das Ding kommt doch zurück.
Ja, der fucking Bulldozer fährt auf dich zu. Das ist, glaube ich, so eine Kugel, glaube ich, gar keine Relevanz in dem Moment.
Also, ich wäre weg, so schnell wie möglich.
Cody merkt ein bisschen zu spät, dass das ein Problem ist für ihn, dass dieser Bulldozer volle Leistung quasi auf ihn zufährt. Er kann nicht mal ausweichen, er springt auf die Schaufel drauf. Wird so ein bisschen mitgenommen von dir und dem Killdozer, wie er sich mittlerweile in der Sprache etabliert hat. Und er merkt so, okay, ich finde gleich ein Loch und kletter da rein und erschieße den, wer auch immer in diesem Gefährt sitzt.
Aber das kann er sich doch denken, oder?
Zu dem Zeitpunkt wird es, glaube ich, noch nicht gewusst und auch nicht nachgedacht, okay, wer es ist. Genau, stimmt. In dem Moment tatsächlich, um die Timeline aufrechtzuerhalten, ist es so, dass Cody gerade auf dieses Ding steigt und sieht, dass er keine Lücke findet, weil es gibt keine Eingangslücke in dieses Gefährt. Denn es wurde von innen verschweißt. Für ihn sah das aus wie so ein remote-gesteuertes Fahrzeug und er sagt, dass da ist keiner drin, da ist ja nichts, das Ding fährt von alleine.
Wie guckt der denn raus? Also wie gucke ich denn raus?
Du hast drei Kameras.
Durch die drei Schusslöcher?
Nee, du hast drei Kameras verbaut an strategischen Orten. Davor hast du 76mm Panzerglas davor getan, dass du einfach per Livestream auf drei kleinen Fernsehern in dein Kabinchen gucken kannst, was los ist.
Hält die Batterie das durch?
Ja, das funktioniert. Du hast schon dafür gesorgt, dass es funktioniert.
Okay, verstehe.
Naja, auf jeden Fall, der Cody findet keinen Zugang. Er springt ab und läuft zu so einem Radlader. Das sind ja
diese Riesendinger, ne?
Diese Riesendinger mit einer fetten Schaufel. Und während er da drauf zuläuft, hört er, wie Schüsse hinter ihm einschlagen, 50er Kaliber.
Aus den kleinen Schusslöchern.
Aus den kleinen Schusslöchern. Und da, auch hier in meinem Skript steht, es ist quasi Battlebots, aber mit richtigen Maschinen und nicht kleinen ferngesteuerten Robotern.
Battlebots, so hieß es. So hieß es mit den Staubsaugerrobotern, die keine waren.
Genau das. Ergebnis ist im Endeffekt, der Cody rennt in diesen Radlader, fährt auf dich zu, versucht dich umzuschmeißen und du rammst ihn einfach komplett weg. Sein Fahrzeug wird umgeschmissen, landet in der Kiesgrube. Der ist da zum Glück unverletzt, aber liegt in seinem zerquetschten Fahrzeug irgendwo im Loch. Und du wendest dich deinen nächsten Gegner. Der Colorado State Patrol.
Oh, die sind mittlerweile auch eingetroffen, oder?
Die sind eingetroffen, weil jemand Notruf abgesetzt hat, dass ein riesiger Bulldozer von alleine durch das Zementwerk fährt und alles kaputt fährt. Autos, kleinere Schuppen, größere Schuppen, Gebäude, Menschen.
Radlader.
Jedenfalls, die Deputies von der State Patrol kommen und sie fangen an zu schießen. Und du merkst das natürlich. Und naja, du drehst deine Schaufel auf sie zu und Vollgas. Und man sagt, wärst du eine Sekunde oder wären die eine Sekunde später ausgewichen, hättest du sie komplett tot gefahren. Aber sie konnten noch ausweichen zur Seite, sie sind hinter so Betonklötze. Ich will jetzt nicht sagen, wie man sie vom Weihnachtsmarkt kennt, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Auf jeden Fall hinter so Absperrungen gesprungen aus Beton und konnten sich retten. Und es gibt aber so einen Undersheriff, das ist der Vertreter vom Hauptsheriff scheinbar, muss ich nachlesen, wusste ich gar nicht, dass es diesen Rang gibt. Auch er springt auf den Killdozer drauf und sucht nach einer Möglichkeit, irgendwie reinzuschießen. Und er kriegt es auch nicht hin, weil, wie gesagt, es gibt keinen Zugang.
Es gibt keine.
Es gibt nur so einen kleinen Lüftungsschächtchen, ich würde sagen, wie so ein PC-Lüfter, der nur Sauerstoff dazu pustet, aber auch da wärst du nicht durchgekommen, weil das so quasi ums Eck gegangen wäre, dieser Schacht. Und es gibt einen Auspuff. Diese Auspuffer, die so nach oben, diese Rohre, die so nach oben weggehen.
Mhm.
Und der Undersheriff denkt sich so, ja, okay, alles klar. Blendgranate schmeißt dich rein, das kommt bestimmt bis zu der Kabine durch. Da muss doch einer drin sitzen.
Okay, aber das hilft ja auch nichts.
Absolut gar nichts. Es hat einfach nur Peng gemacht. Es war laut.
Also eine Splittergranate würde vielleicht helfen, aber eine Blendgranate, gut, dann ist der kurz geblendet, aber dann ist der ja, also das beeinträchtigt ja nicht die Funktionsfähigkeit des Typen.
Ja, aber vor allem dieser Auspuff geht ja nicht in die Kabine, der geht ja in den Motor.
Richtig. Ach so, der hat das in den Auspuff geworfen und nicht in den Lüftungsschacht.
Genau.
Das ist ja noch sinnloser.
Völlig sinnlos. Und wie gesagt, er konnte genauso wenig machen wie alle anderen auch. Also springt er ab und du fährst währenddessen mit voller Kraft voraus, mit deinen ganzen 8 km/h durch jedes Gebäude, was dir in die Quere kommt und schüttelst die Polizisten ab. So, nächstes Ziel. Wer hat dir noch Unrecht getan?
Die Stadt.
Ab in die Stadthalle. Und zwar wirklich in die Stadthalle. In der Stadthalle sind gerade Kinder, die in der Stadtbücherei, die in der Stadthalle drin ist, irgendwelche Bücher lesen, weil es gerade so eine Veranstaltung gibt.
Mhm.
Es gibt so ein, das nennt man Reverse 911-Call, dass die Polizei die Leute anruft und sagt, evakuieren, evakuieren, es gibt ein Problem. Und in dem Moment wird gerade die Stadthalle evakuiert, quasi hinten durchs Gebäude rennen gerade die Leute raus und vorne kommt da eine Baggerschaufel reingeballert.
Oh, okay. Aber man hat sich also schon denken können, wo ich hin will. Gut, genau. Ich bin ja auch nur 8 km/h schnell.
Ah, das? Und du fährst halt ganz gerade halt in eine Richtung.
Mehr gehen.
Tatsächlich haben dich die Polizisten begleitet, die sind einfach mitgelaufen, weil, also mehr als mitlaufen konnten die nicht. Die haben versucht, da irgendwelche Sachen noch in die Ketten quasi reinzuschieben, hat aber nichts gebracht.
Mhm.
Jedenfalls, die Kinder unverletzt, alle weggekommen. Aber die Kinder waren ja auch egal. Dich hat die Sachbearbeiterin aber interessiert, die sich um die Grundstücksverteilung gekümmert hatte. Und ihr Büro war aber nicht mehr in der Stadthalle, sondern die ist umgezogen in die Liberty Savings Bank. Also, ab in die Bank.
Wieder raus.
Du fährst da rein. Sie war aber gerade nicht zu Hause. Nicht auf der Arbeit.
Gut.
Aber die Bank, die komplette Bank ist ein Trümmerhaufen.
Irgendwie logisch, nachdem da ein fucking Bulldozer mit Stahlplatten reingefahren ist das zu erwarten.
Genau das. Und du hast dich noch so ein bisschen an Bäumen und Ampeln ausgetobt, weil die gerade auf dem Weg waren. Da hast du die einfach nur platt gefahren. Weil wer kann, der kann. Und dann hast du überlegt, okay, wer ist als nächstes dran? Wer hat hier noch Unrecht
getan? Ich überlege mir gerade eher so, wie lange hält denn da so ein Tank? Ich komme ja nicht mehr raus.
Ich sag mal so, du hast das Fahrzeug so präpariert, dass du von innen betanken kannst.
Ich habe also noch Sprit dabei.
Du hast mehr als genug dabei.
Okay, verstehe. Ja, gut. Wer hat mir noch Unrecht getan? Also das Betonwerk, die Stadt. Was ist mit diesem Bruder von dem Betonwerktypen?
Der gehört zum Betonwerk.
Der gehört zum Betonwerk. Weiß ich nicht. Wer denn?
Die Zeitung.
Ah, die Zeitung. Stimmt, die haben ja schlecht über mich geschrieben. Ja, ab zur Zeitung. Wo ist die Druckerei?
Ab zur Zeitung? Die hat negativ über dich berichtet, die berichtet nie wieder über irgendjemanden negativ.
Ich bin mir da sehr unsicher.
Du bist jedenfalls einmal durch. Vielleicht sogar zweimal, vielleicht dreimal, vielleicht auch ein paar unbeteiligte Häuser, die auf dem Weg waren, hast du einfach mitgenommen.
Ja, aber die brauchen wir ja auch nicht mehr. Das ist Stadtsanierung.
Es ist Stadtsanierung. Du hast auch mittlerweile ungefähr die halbe Stadt zerstört. Also nicht nur die Häuser, sondern aber auch...
Aber ist denn jetzt nicht so der Zeitpunkt, wo dann irgendwann mal so das Militär kommt und eingreift mit so einem Kampfhubschrauber oder
Kannst
so?
Kannst du aufhören, mein Skript vorzulesen quasi indirekt? Man versucht dich mit dem Pflug quasi den Weg zu versperren, aber du bist mit dem Killdozer einfach durchgefahren. Und dann kam das SWAT. Und das SWAT hatte absolut keine Ahnung, was es machen soll. Also irgendwie doch nicht so Special Weapons and Tactics, sondern irgendwie gar nichts.
Ich bin weiterhin der Meinung, so ein Kampfhubschrauber, der wirft da einmal so eine fette Bombe drauf und dann muss gut sein.
Dann springe ich dahin, der Gouverneur hat sich eingeschaltet, hat gesagt, wir brauchen Nationalgarde, holt bitte einen Apache-Kampfhubschrauber mit Hellfire-Missiles oder Manpad-Teams mit Raketenwerfern, um dieses Biest aufzuhalten. Aber man hat festgestellt, die Raketen von dem Hubschrauber und die Raketen von den Bodenteams würden mehr zerstören, als es sich lohnt, wegen den Kollateralschäden. Also hat man davon abgesehen. Der Gouverneur hat später gesagt, ich habe das nie gesagt, aber es gibt Leute, die dabei waren, die wissen, dass er es gesagt hat.
Ja, was macht man denn dann? Dann hilft ja im Prinzip nur, ja, wir sprengen den in die Luft mit Granaten oder so, von unten drunter.
Haben sie alles versucht, hat nichts funktioniert.
Hilft nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Dir sind so ein bisschen die Ziele ausgegangen jetzt erstmal auf den
kann
ersten
man nicht,
Blick.
Kann man nicht einen Schweißer auf das Dach setzen, der ging wieder aufschweißt?
Ein Gegenschweißer.
Ein Gegenschweißer.
oder
das ist, glaube ich, dann so wie bei Voldemort und Harry Potter, wo sich so die Zauberstäbe verbinden, während sie sich gegenseitig Zaubersprüche um die Ohren schmeißen, wo dann so gegengeschweißt wird. Der eine schweißt das auf, der andere schweißt es von der anderen Seite wieder zu.
Ja, vielleicht baust du einfach einen zweiten Dozer, so einen Love-Dozer oder sowas.
Genau, ja.
Der Kill-Dozer, Love-Dozer. Live-Dozer vielleicht sogar. Nein, aber dir gehen so ein bisschen die Ziele erstmal aus und denkst, okay, was mache ich jetzt kaputt? Ich bin jetzt da drin. Ich komme nicht mehr raus. du denkst dir auch so, da gibt es so ein Propangaslager.
Natürlich. Natürlich, Propangaslager ist in der Nähe, nichts wie hin.
Und du denkst dir so, ja gut, aber wenn ich jetzt durchfahre, wird schwierig.
Ich könnte in die Luft fliegen.
Du könntest in die Luft fliegen und das könnten auch Leute in Entfernung von 800 Metern von dieser Explosion, naja, mindestens verletzt werden.
Und das ist mir zu diesem Zeitpunkt noch wichtig.
Nee, das ist dir in dem Moment egal. Es geht nur darum, dass du auf eine gewisse Entfernung gehst, du versuchst deinen Killdozer so zu positionieren, dass du mit einer Jagdflinte 20er Kaliber anfängst zu schießen mit Feuermunition.
Oh Gott.
Die du dir besorgt hast, diese Breathfire-Munition, kennst du bestimmt.
Ja, kenne ich.
Die beim Aufschlag, naja, Feuer erzeugt. Das ist bei Propangas natürlich sehr effektiv.
Effektiv, ja.
Problem ist aber, du hast so ein Bulldozer hat ja vorne diese große Schaufel und hinten so eine kleine. Oder vorne ist keine Schaufel, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so dieses Schiebeding, ne, diese Schiebeschaufel nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja.
Und hinten hat er so eine kleine Schaufel. Und das Propangaslager war, sagen wir mal, in so einer Tiefe quasi abgelegt oder abgestellt. Und du musstest, damit du weit genug weg bist, quasi rückwärts auf so einen kleinen Hügel hochfahren. Und da hast du dich mit deiner kleinen Rückschaufel so ein bisschen verbaggert.
Oh.
Und konntest nicht richtig so einen guten Winkel bekommen. Und du hast die ganze Zeit quasi mit der Feuermunition auf deinen eigenen Bulldozer geschossen. auf deine eigene Panzerung, weil du keinen guten Winkel hattest und die ganze Zeit quasi du bist die ganze Zeit in Flammen aufgegangen, so ganz kurz. Als ob du so Knallfrösche gezündet hättest.
Ja, verstehe. Das muss sehr lustig ausgesehen haben. Für die Außenstehende. Was macht der da? Warum zündet er sich selber an?
Genau, du hast es probiert, du feuerst 15 Schuss ab, es funktioniert nichts, dann versucht es die nächsten Leute nochmal mit so einem Flug. Weißt du, kommen da angefahren mit dem Ding, du rammst es einfach weg und dann bist du einfach weggefahren.
Es könnte jetzt auch einfach, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber es könnte jetzt einfach in so einer Forrest Gump-Nummer ausgehen, wo du einfach durchs ganze Land fährst mit 8 km/h und dir keiner was antun.
Hast ja genug Sprit dabei. Jedenfalls dann war diese Geschichte mit dem Gouverneur, dass die Nationalgarde fast bestellt worden wäre und der Hubschrauber auch, aber man hat sich dagegen entschieden. Und du bist irgendwie so ein bisschen nochmal in dich, also bist nochmal in dich gegangen und hast gedacht, okay, Propangaslager war jetzt nicht so wirklich auf meiner Liste von Leuten, die mir irgendwie geschadet haben. Aber, boah, das Wettbüro, da war in den Anhörungen zum Rechtsstreit, da war der Typ vom Wettbüro und der hat irgendwas gegen dich gesagt. Ja, passt.
Nichts wie hin.
Nichts wie hin, Wettbüro.
Nichts wie hin. Glücksspiel ist Sünde. Nichts wie hin.
Ist ein gutes Stichwort, weil du hast ja gesagt, du bist auf einer göttlichen Mission. Weil Gott wollte es ja scheinbar so, dass du das tust. Weil
ist er mir eigentlich in einem Traum erschienen, weil das würde ein altes Heldentum-Klischee
quasi in der abhaken. Badewanne. Quasi in der Badewanne.
In der Badewanne, ja, richtig.
Jedenfalls, wie du sagst, Glück ist eine Sünde, aber das Glück wendet sich.
Glücksspiel, nicht Glück selbst.
Das ist vollkommen richtig. Das Glück wendet sich aber ein bisschen gegen dich, denn du fährst quer durch das Wettbüro, was du aber nicht wusstest. Das Wettbüro ist scheinbar das einzige Gebäude, was du bisher platt gefahren hast, was unterkellert war.
Oh.
In dem Moment fährst du mit deiner Kette so halb in den Keller rein und schaffst es zwar rauszukommen, aber Teile des Hauses verkanten sich und durchstoßen deinen Kühler.
Oh, das ist gar nicht gut.
Das ist überhaupt nicht gut, denn du fängst an zu rauchen. Weißer Rauch, weißer Rauch.
Wir haben einen Papst.
Wir haben einen Papst. Du kommst aus dem Keller raus. Aber du bewegst dich nur noch so halb im Kreis, weil einer deiner Ketten nicht wirklich richtig funktioniert, plus weißer Rauch und irgendwann mal gibt auch dein Motor nach, weil die Kühlung nicht mehr funktioniert und dein Motor nicht mehr arbeiten kann.
Tja, und jetzt sitze ich da.
Und jetzt sitzt du in deinem Kabuff und das SWAT-Team umstellt dich und du weißt, dass du da eigentlich nicht mehr heile wieder rauskommst.
Sehr unwahrscheinlich.
Sehr unwahrscheinlich.
Aber ich kann halt auch nichts machen. Ich kann mich ja auch nicht ergeben. Was soll ich tun?
Du kannst absolut nichts tun. Es ist 16.30 Uhr. Das SWAT-Team überlegt, wie sie da reinkommen, haben aber Angst, dass das Ding gleich irgendwie wieder losfährt.
Man könnte auch einfach eine Woche das Ding da stehen lassen und dann löst sich das Problem auf biologische Art und Weise.
Das ist richtig. Aber das Problem hat sich schon, wie gesagt, um 16.30 Uhr gelöst. Nach 135 Minuten deiner Action, man hört einen Schuss im Killdozer.
Verstehe.
Man hat sich nur so gedacht, okay, was ist da passiert? Hat jemand nach außen geschossen? Wo kam der Schuss her? Wo ging er hin? Aber der Killdozer bewegt sich nicht. Der bewegt sich eine halbe Stunde nicht, eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden. Und das SWAT-Team steht da immer noch und denkt sich, okay, wenn der so rumgefahren ist, der hatte Waffen, der hat geschossen, der hat mit dem Ding alles platt gefahren, nicht, dass da Bomben drin sind.
Also die Sorge muss bei der sehr vorausschauenden Planung, die bis hierhin an den Tag gelegt wurde, ja durchaus berechtigt sein.
Deswegen hat man sich gedacht, was hilft gegen Bomben?
Bombenentschärfungsteams.
Wenn man die Bomben nicht sehen kann?
Weiß ich nicht, was hilft dann?
Eigene Bomben. Man bringt C4 an den Killdozer an, geht in sichere Entfernung und lässt das Ding explodieren. Und dann hat man gesagt, also nachdem eine fette Explosion kam, spätestens jetzt ist er tot.
Ja, davon war auszugehen.
Das Problem ist, der Killdozer steht unbeschadet weiter da.
Ja, er hat ganze Arbeit geleistet.
Man holt noch mehr C4 und man versucht die ganze Nacht, versucht man das Ding zu sprengen. Es gibt ein riesiges Feuerwerk die ganze Nacht. Man hat es nicht hingekriegt. Der Killdozer hat eine Delle.
Ich wäre mittlerweile schon wieder beim Aufschweißen gewesen.
Man holt den Gegenschweißer.
Der Gegenschweißer. Wir haben den Papst. Jetzt kommt der Gegenpapst.
Jetzt kommt der Gegenpapst. Der Gegenschweißer kommt, weil, wie gesagt, wenn es Bomben drin gab, dann haben spätestens dann das eigene C4 hätte die Erschütterung quasi, also beziehungsweise durch die Erschütterung wären die Bomben hochgegangen. Klar. Innen oder wo auch immer. Jedenfalls ist man ziemlich sicher, dass es keine Bomben mehr gibt. Also fängt man an, sich, also jetzt nicht so durchzuschweißen, haben wir gelernt, haben wir schon mal den Fehler gemacht, sondern durchzubrennen. Ne? Schweißen ist zu, brennen ist auf, meine ich. Oder genau andersrum, ich weiß es nicht mehr, aber danke an den, der es kommentiert hatte damals. Und man hat ein quasi sich am Ende durch dieses Lüftungsloch durchgebrannt, weil das die dünnste Stelle war, wo man hätte durchkommen können. Und naja, man sah dich da nur sitzen mit einer Pistole in der Hand. Und den Rest kannst du dir denken. Oder hast du dir schon gedacht?
Ja, klar.
Sprit, Essen und Trinken für eine Woche war dabei.
Für eine Woche sogar.
Für eine Woche. Güte. Du hattest Großes vor.
Aber offenbar schon nach gefühlt einer halben Stunde keine Ahnung mehr, was zu tun ist.
Du hattest 2 Stunden gewütet, 13 Gebäude völlig zerstört, $7 Millionen Schaden angerichtet. Das komplette Stadtarchiv ist abgebrannt, weil du nicht wirklich aufgepasst hast, was du da gemacht hast. Das war eine Stadthalle, krass, nämlich mit drin bei der Bibliothek und allem. Und man später, um deine Frage zu beantworten, fand das FBI Kassetten mit Aufnahmen von deiner Motivation. Du hattest wochenlang quasi Audiologs produziert.
Ah, guck an.
Wo du erzählt hattest, dass alle schlimm sind, dass alle dir nur schaden wollen, dass alles Arschlöcher sind, dass du das Opfer der Gesellschaft bist und dass Gott scheinbar es so gewollt hat, weil alles, was du getan hast, hat nur darauf hingedeutet, dass du diesen Bulldozer irgendwann mal kaufst, nicht verkaufst, zusammenbaust und Vollgas gibst.
Ich bin da anderer Meinung, aber schön, dass er das so sieht.
Du hattest auch eine Liste zu Hause, 107 Zielpersonen, inklusive Richter, Politiker und die katholische Kirche.
Selbstverständlich. Gott hat ihm befohlen, die katholische Kirche auszulöschen. Das ist logisch.
Offensichtlich. Und man hat am Ende des Tages, nachdem man dich da ein bisschen entsorgt hat aus dem Killdozer, hat man sich gedacht, sollen wir daraus jetzt ein Museum bauen, sollen wir irgendwas damit machen? Aber da hat man sich gedacht, das wird dann so ein Märtyrer-Scheiß, wo Leute dich, also Leute, die diese Geschichte gut finden oder deine Taten gut finden, werden sich am Killdozer immer sammeln und huldigen und keine Ahnung was. Deswegen hat man ihn zerlegt und also in kleinste Teile zerlegt und quasi entsorgt. Das ist keine Überreste von Killdozer mehr gibt.
Ist ja auch vielleicht nicht ganz falsch, aber das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Der Killdozer. Wann war das nochmal? Welches Jahr? 92?
2004.
Ah, nee, 2003. 2004?
2004. Weißt du warum? Also, hast du schon mal von dieser Geschichte mal was gehört?
Nein, tatsächlich nicht. Auch damals nicht.
Ich hab tatsächlich von dieser Geschichte einmal gehört und dann letztens zum Aufnahmezeitpunkt Januar 25, vor ungefähr einem Monat, ist ein Verrückter mit einem Bagger in Deutschland rumgefahren.
Das wiederum habe ich mitbekommen.
Und die Leute haben auf Twitter bzw. auf X ganz groß deutsche Killdozer drunter geschrieben. Und diese Geschichte wurde uns auch empfohlen. Deswegen ist die heute gemacht worden. Aber worauf ich nur hinaus will, warum du von dieser Geschichte noch nie was gehört hast und ich, wie gesagt, auch nur peripher, ist, weil die Nachrichten darüber nicht berichtet haben. Und nicht, weil die irgendwas versucht haben zu vertuschen oder sowas.
Weil die Zeitung ja kaputt war.
Zeitung war kaputt, ja, aber es gab auch andere Medien. Also Medien haben schon darüber berichtet, aber keine 24 Stunden später ist Ronald Reagan gestorben.
Ah, okay.
Und somit war das mediale Interesse bei anderen Dingen in dem Moment.
Verstehe. Also ich erinnere mich da ganz, gibt es irgendjemanden von euch da draußen, der das damals mitbekommen hat, 2004, dieser Killdozer-Fall? Also ich habe davon noch nie gehört.
Mindestens einen gibt's, und zwar den lieben Florian, der uns die Geschichte eingesendet hat. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da nochmal drauf gestoßen worden bin, weil Killdozer ist halt schon sehr speziell.
Ja, Grüße Florian, Dankeschön für die Einsendung. Definitiv sehr speziell, aber sehr tolles Thema, sehr heldendumm. Wobei hier der Held relativ wenig Zeit einnimmt, aber das Dumm dafür umso mehr. Großartig. Und ich bin ehrlich, wenn diese Geschichte in einem Land dieser Erde passieren kann, dann in den USA.
Absolut, absolut. Also es ist auch das einzige Land, was genau das ermöglichen könnte.
Das ist ja auch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das ist der Podcast der unbegrenzten Möglichkeiten, deshalb war es das fantastisch.
Lisa, ich bin nur froh, dass bei dieser Geschichte bis auf unseren Charakter niemand verletzt worden ist, und dementsprechend sind wir bei einer guten Quote rausgekommen.
Das würde ich auch sagen.
7 Millionen Dollar Schaden und keine Verletzten, keine unbeteiligten Verletzten.
Na, immerhin. Und alle haben, also gestorben ist auch keiner, also außer jetzt der Typ selbst.
Ja, niemand ist was passiert.
Na, das ist doch gut.
Nur psychischer.
Immerhin.
Schaden gegebenenfalls.
Na gut, aber das wäre nachvollziehbar.
Absolut.
Hoffentlich zahlt die Versicherung die kaputten Häuser.
Mit der Versicherung war da auch noch was, aber das habe ich nicht, das habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Es gibt nämlich eine tolle Doku, die heißt Thread, also nicht wie Thread, wie der Faden, sondern Thread wie die Spur quasi. Anderthalb Stunden finde ich eine sehr ausgeglichene Doku, wo Freunde von Marvin erzählen, was passiert ist, wo der gute Cody zur Sprache kommt.
Ah.
Und Leute aus der Stadt. Und auch der Typ von der Mülldeponie, der das Grundstück abgekauft hat. Und aber Marvin selbst mit den Audioaufnahmen, denn diese wurden veröffentlicht. Und man kann sich halt seine Motivation auch anhören. Was jetzt natürlich nicht nachvollziehbar ist im Sinne von, also es ist nicht dafür da, um ihn zu verstehen, sondern zumindest nachzuvollziehen, warum diese Dinge passiert sind.
Ja, vielen Dank. Das ist großartig. Das ist ja, da hat man ja sogar noch eine Anschlussverwendung, nachdem man diesen Podcast gehört hat, dass man direkt weitergehen kann in, wo gibt's die? Wahrscheinlich YouTube oder so?
Ich darf sie leider nicht verlinken. Die gibt's im US-Netflix.
Ah, okay, alles klar.
Da, wo sie hingehört.
Da, wo sie hingehört, im US-Netflix. Ja, vielen Dank für diese Geschichte. Ich glaube, der Einstieg in diese Staffel ist uns mehr als gelungen.
Absolut. Ich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, wo uns die Staffel noch hinführt und in welche
Auf welche Fährten vielleicht?
Nein, ich meine, weil ein Gefährt, Plural, mehrere.
Gefährte, doch, Gefährte.
Auf Schwierig.
Welche Gefährte? Ja, Vehikel.
Vehikel. In welche Vehikel uns so diese Staffel noch führt. Und ich habe da schon einige Ideen. Wir können ein bisschen vehikeln dieses Jahr.
Dann vehikeln wir in die nächste Folge, würde ich sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Heldendumm. Eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk. Mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des History-Telling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft jede Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendum.de.